Vorstandsneurotiker. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute mit Folge 4, mittlerweile mit Jens Berger, rund um die Energiekrise. Hallo Jens.
Hallo Tom.
Ja, heute wollen wir uns gar nicht so sehr mit den Energiepreisen oder der Energiekrise beschäftigen, zumindest nicht direkt, sondern mit den glorreichen Reaktionen auf die Preissteigerung. Und die Reaktionen sind ja zum Beispiel ist zum Beispiel die Leitzinserhöhung. Viele Ökonomen, auch Fachjournalisten oder sogenannte, wie auch immer, haben sich dazu ja sehr positiv geäußert und meint, das sei also eine super Sache, um jetzt gegen die Inflation anzugehen. Ich weiß, du siehst das etwas anders und da wir aber kaum lesen und sehen, wie Leute es sehen, die das etwas anders sehen, bist du jetzt hier und das freut mich sehr.
Mich erstmal, ja.
Ja, sicher. Ja, ich würde vorschlagen, ich fange jetzt mal an mit dem Versuch einer ganz laienhaften Definition dessen, was ich mir unter Inflation vorstelle. Und du als ausgebildeter Volkswirt kannst mir ja dann sagen, ob das passt oder nicht. Im Prinzip bin ich eigentlich immer der Meinung gewesen, Inflation entsteht, wenn die Löhne steigen, und infolgedessen die Preise steigen. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr verkürzt, aber das ist so das Prinzip, was ich mir unter Inflation vorstelle. Liege ich jetzt total daneben oder bin ich zumindest auf dem richtigen Weg?
Nee, du bist da schon auf einem ganz guten Weg eigentlich. Also das ist diese Lohnpreisspirale, die du gerade eben ansprichst, ist so einer der klassischen Wege eigentlich, wie es so Inflation kommen kann. Vielleicht müssen wir erstmal diesen Begriff mal so ein bisschen entmystifizieren, denn gerade wir Deutschen, wir sind da ja so gebrannte Kinder. Ist ja schlimmer so als die Deflation in den 1929ern, und in der Folge danach, die eigentlich die Massenarbeitslosigkeit gebracht hat und uns Hitler beschert hat. Ist ja diese Hyperinflation 1923, ist ja so ein nationales Trauma. Das war allerdings, muss man dazu sagen, jetzt ein ganz, ganz spezieller Fall. Also wenn wir von Inflation sprechen, dann meinen wir nicht die komplette Entwertung des Geldes und dass wir alle dass wir Geldscheine haben, auf denen Milliarden steht, sondern Inflation ist ein vollkommen normaler Prozess, ist das.
Ist eigentlich eine Preissteigerung, oder? Eine
Preissteigerung, richtig, genau. Hintergrund ist, warum das sogar gewollt ist, ökonomisch, ist, wenn du keine Inflation hättest, da kannst du dein Geld ja unter das Kopfkissen legen. So volkswirtschaftlich ist es aber gewollt, dass du konsumierst, dass du nicht hamsterst, sondern dass das Geld halt im Wirtschaftskreislauf braucht und dass du da einen Anreiz hast, entweder das Geld zur Bank zu bringen, dass es Zinsen bringt, oder das Geld dann auszugeben. Deshalb hat man halt ja in Anführungszeichen dieses Feature Inflation eingebaut, dass du halt einen Anreiz hast. Allzu groß sollte die nicht sein. Die EZB hat die momentan auf 1,9%, hat sie als Zielmarke gesetzt. Das ist so, ja, das, der Wunsch der EZB. Früher zu Bundesbankzeiten waren es 1%. Und ja.
Hat Deutschland nicht in den letzten 10, 20 Jahren regelmäßig die verabredete Inflationsrate unterschritten?
Ganz genau. Deutschland hatte eher das Problem gehabt in den letzten, im Grunde seit der Euro-Einführung, dass eigentlich in der ganzen Eurozone, aber vor allen Dingen in Deutschland, dass die Inflation zu niedrig war. Wir hatten teilweise...
Was wiederum mit den Exporten Deutschlands, glaube ich, zusammenhing, oder? Vielleicht kannst du das nochmal zur historischen Einordnung so ein bisschen erläutern.
Hat was mit den Exporten zu tun und mit der schlechten Lohnentwicklung vor allen Dingen in Deutschland. Denn, wie du gerade schon sagtest, einer der vielen Faktoren, also da sprechen wir gleich noch drüber, es gibt ganz viele Faktoren, die die Inflation beeinflussen. Und einer davon sind natürlich die Löhne, das ist klar. Und die haben sich in Deutschland halt ja weit unter dem, was möglich wäre. Die Gewerkschaften, die sprechen da immer so vom Verteilungsraum. Das ist Inflation plus Lohnstückkosten, plus ja Steigerung der Lohn, Nein, plus Steigerung der Effektivität in der Produktion. Und das liegt so ungefähr bei 3-4%. Also um 3-4% müssten die Löhne jedes Jahr steigen. Und dass es volkswirtschaftlich gesund ist. Und wie wir alle wissen, war das natürlich in Deutschland war das nicht der Fall.
Genau. Das ist auch der Grund, warum ich mich seit Wochen schon gegen diesen Begriff der Inflation wehre. Denn wir haben ja weiterhin mehr oder weniger Lohnstillstand. Es gibt hier und da mal ein paar Tarifabschlüsse, wo dann mal ein bisschen zugelegt wird. Vielfach gibt es überhaupt keine Tarifverträge mehr, sondern der Lohn wird dann über Mindestlohn oder irgendwelche Haustarife geregelt oder so. Man kann natürlich jetzt, ich sag mal, umgangssprachlich können wir natürlich und sollten wir vielleicht auch tun, jetzt in diesem Podcast von Inflation sprechen. Aber faktisch ist es im Prinzip eine Preissteigerungsspirale, die ja ganz andere Gründe hat. Also es liegt ja nicht an den Löhnen, sondern es liegt ja letztlich, jetzt bist du wieder dran und dann kommen wir auch gleich zum Leitzins.
Genau, also ich würde es erstmal so unterscheiden, also Inflation und Preissteigerung. Also Preissteigerung, das kann auch so ja durch einen externen Schock sein, wie die Energiepreise. Und das ist jetzt nicht ökonomisch wohlgemerkt, ich spreche von Inflation, wenn das Ganze halt so eine selbstbedingende Entwicklung ist, dass also die Preissteigerungen in dieser Periode, die Preissteigerung der nächsten Periode schon bedingen. Das kann bei steigenden Löhnen sein. Das haben wir aber momentan auch, aber da kommen wir ja gleich drauf. Also ist klar, Auslöser sind zwei Faktoren. Der große Auslöser sind die steigenden Energiekosten. Das ist, da erzähle ich jetzt nichts Neues, ist auch nicht sonderlich originell. Klar, das ist natürlich ein Riesenbrett, was wir da momentan haben. Fing allerdings auch schon vor der Ausweitung des Kriegs in der Ukraine an, dass da die Energiekosten schon ordentlich gestiegen sind. Vor allen Dingen halt Öl und Gas. Das ist halt eine Frage der Knappheit, aber das hatten wir ja bei den letzten beiden Folgen schon. Und hinzu kommt noch, dass wir vor allen Dingen halt im letzten Jahr, da hat das ganz schön reingeschlagen, diese berühmten Lieferketten, da hatten wir Probleme gehabt.
Stichwort Corona.
Stichwort Corona. In dem Fall sogar weniger jetzt in Deutschland die Maßnahmen, sondern hauptsächlich China und interessanterweise Taiwan. Die haben halt durch ihre Lockdowns sind da die Lieferketten halt durcheinander gekommen. Kannst du dir so vorstellen, wenn jetzt hier VW jetzt die Chips nicht hat, die sie für Automobilherstellung brauchen, dann können sie weniger Autos produzieren. Und genau das wurde gemacht. Dadurch haben sie sich dann verteuert. Ist klar, Angebot und Nachfrage. Das hast du bei ziemlich vielen Artikeln gehabt. Das ist ganz einfach, dass einfach zu wenig auf dem Markt war, zu wenig Angebot an Produkten. Und dadurch konnten halt höhere Preise verlangt werden. Das sind, wenn wir davon sprechen, ich meine, das sind jetzt alles so, wir Volkswirte, wir tun ja immer so, als wäre das, wären das so mathematische Zwänge, die und die Größe steigt, dann steigen die Preise und dies und das. Nein, das sind natürlich alles, ist alles Psychologie, ist das. Im Endeffekt, wenn ich ein Unternehmer bin, sagen wir mal, ich bin ein Wirt in einem Café oder in einer Kneipe. Das ist, ob jetzt die EZB sonst was beschließt oder irgendwas auf der Welt passiert, das schreibt nicht meine Speisekarte, nicht meine Getränkekarte, sondern die schreibe ich selber. Und das kann sich vielleicht jeder Zuschauer auch gleich mal merken. Inflation entsteht dann, wenn Unternehmen entweder sich gezwungen fühlen, die Preise zu erhöhen, weil beispielsweise die Kosten gestiegen sind, Löhne, Energiekosten können das sein, Mieten können das sein, oder weil ich ganz einfach als Unternehmer will ich ja Geld verdienen, das ist meine Aufgabe als Unternehmer, weil ich die Chance sehe, die Preise zu erhöhen. Wenn ich beispielsweise sehe, als Wirt jetzt in der Kneipe, Mensch, die Jungs, die hier trinken, die haben alle Lohnsteigerungen bekommen und die haben ordentlich Geld in der Tasche, da kann ich mein Bier auch mal 50 Cent teurer machen, die kommen trotzdem und trinken, dann verdiene ich mehr. Das ist ein vollkommen normaler Prozess, ist das. Und so
entsteht. Im Rahmen.
Klar. Wenn alle es machen. Ja, natürlich, ich kann es ja nicht überziehen. Das ist ja das Schöne in der Wirtschaft. Wirtschaft. Ich kann es ja nicht überziehen. Wenn ich es überziehen würde, würden die Leute woanders hingehen. Dann gehen sie halt zu meiner Konkurrenz, eine Kneipe nebenan. Und ich sitze halt auf meinem teuren Bier, bleibe ich dann sitzen und verkaufe nichts.
Genau, damit sind wir beim Bier und beim Brot und bei den Brötchen.
Gesamtwirtschaftliche Prozesse sind das. Und ja, da steckt sehr viel Psychologie drin. So, ja, warum haben wir jetzt diese Preissteigerung? Ist natürlich nicht so, dass sich jetzt irgendwer hinsetzt, sei es der Bäcker oder sonst wer, und sagt, die Leute haben zu viel Geld in der Tasche, da kann ich mal die Preise erhöhen, um meine Margen, um meine Renditen zu erhöhen. Ist vollkommen klar, das ist nicht der Fall, sondern der Fall sind natürlich, weil die Kosten gestiegen sind und ich als Unternehmer natürlich jetzt auch keine dauerhaften Verluste machen will. Ansonsten, Herr Habeck weiß das nicht, aber Ökonomen wissen das. Ansonsten muss man halt, geht man in die Insolvenz und kann seinen Laden dicht machen, wenn man pleite ist. Aber wenn man permanent Verluste macht, deshalb muss man natürlich zumindest sehen, dass man seine Kosten wieder einspielt, dass man so eine schwarze Null schafft. Und dafür musst du momentan, ist vollkommen klar, wenn die Energiepreise, wenn ich als Bäcker jetzt das doppelte, dreifache, vierfache für meine Energie bezahle, das ist ein ziemlich großer Faktor bei Bäckern, dann muss ich die Preise erhöhen.
Ja,
passiert. Und genau das merken wir momentan. Das ist, wenn das Statistische Bundesamt, wenn das dann so abstrakt davon spricht, die Verbraucherpreise sind gestiegen, der statistische Warenkorb hat sich verteuert, vor allen Dingen die und die Produkte, sind das genau diese Prozesse, die ich gerade eben im ganz Kleinen beschrieben habe, sind das halt gesamtwirtschaftlich gesehen.
Genau. Und jetzt ist es natürlich so, dass ja der Bäcker oder der Wirt, du als Wirt kannst deine Preise im Moment faktisch überhaupt gar nicht erhöhen. Zumindest wenn du deine Produkte weiterverkaufen willst. Denn zum einen haben deine Gäste ja irgendwie nicht mehr Geld in der Tasche, weil sie plötzlich mehr Geld verdienen. Denn die Lohnentwicklung ist ja, sagen wir mal, sehr sparsam ausgefallen in den letzten 20 Jahren. Das heißt, das ist für dich also keine gute Möglichkeit, jetzt den Preis zu erhöhen. Du kannst den Preis aber auch deswegen nicht erhöhen, weil wenn du das tätest, dann müsstest du das um das 4-, 5- oder 8-fache tun. Und dann wird aus dem Brötchen, das 20 Cent kostet, plötzlich ein Brötchen, das 1,80 Euro kostet oder so. Und dann kommen die Leute schon deswegen nicht mehr zu dir, weil sie sagen, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Ich zahle doch jetzt nicht irgendwie das 5-, 8-fache für mein Brötchen. Und damit sind wir bei dem Problem des Wirts, der Bäcker, aber letztlich auch der Großindustrie, die also jetzt für ihre Energieteuerungen, Steigerungen, Preissteigerungen in Kauf nehmen müssen, die komplett an die Existenz geht. Das ist ja Stand der Dinge und das hat ja selbst Habeck auf seine unnachahmliche Art irgendwie leicht verdreht erklärt. Lassen wir die Insolvenzdefinition hier mal außen vor oder Betriebsferien, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, und dann kommt also die Idee, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Leitzins zu erhöhen. Und alles jubelt, die Wirtschaftsjournalisten in den Zeitungen von Welt bis Zeit können ihr Glück kaum fassen. Einziger Kritikpunkt, kommt eigentlich zu spät, aber naja, lassen wir mal 5 gerade sein, ist schon eine gute Aktion. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich eine gute Aktion? Also Unternehmen müssten theoretisch ja auch mal irgendwie investieren und dafür benötigen sie Kredite. Wenn die Kredite jetzt aber teurer werden, ist das ja eigentlich schwierig. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen entfummeln.
Ganz viele Punkte auf einmal und ich gehe auf keinen einzigen ein.
Ja. Okay, sehr schön, sehr schön.
Weil du da nicht mehr widersprechen musst. Hast da schon ein bisschen Habeck-mäßig argumentiert. Und zwar, dass der Bäcker das nicht...
Ich habe Habeck-mäßig argumentiert?
Ja.
Schock, schwere Not.
Nein, das erkläre ich dir sogar. Okay. Und zwar hast du es ja so getan, als ob... der einzelne Bäcker das nicht erhöhen kann, seine Preise, zumindest nicht, dass er kostendeckend arbeitet, weil die Kunden das nicht bezahlen. Ihm bleibt allerdings gar keine Wahl, denn was wir momentan haben, das ist halt kein vorübergehender Schock. So wie bei Corona, da wusste man, ich meine, es war alles schlimm mit den Lockdowns, aber man wusste zumindest, irgendwann ist es vorbei. Hat viel zu lange gedauert, braucht man nicht drüber reden, aber es war eine Perspektive, dass irgendwann einmal die Lockdowns vorbei sind. Das hast du jetzt bei den Energiepreisen, hast du das nicht. Natürlich, die Bäcker, gerade eben, wenn du so mit Funktionären sprichst oder mit Verbandsvertretern, dann hörst du da immer wieder, ja, die Regierung muss uns ja irgendwie helfen und irgendwie wird sie uns helfen, irgendwas werden sie auch machen. machen, weil sie wollen ja gewählt werden und vor allen Dingen wollen sie verhindern, dass zu viele Leute auf die Straße gehen im Winter. Deshalb werden da irgendwelche Hilfen kommen, aber diese Hilfen werden natürlich nicht ausreichen, um jetzt, dass das alte Preisniveau bleibt. Bleibt es ja auch nicht, ansonsten hätte das Statistische Bundesamt ja keine Preissteigerungen festgestellt, ansonsten hätten wir gar keine Inflation. Die haben wir aber. Und es sind ja auch nicht nur die Bäcker, es ist gesamtwirtschaftlich. Überleg mal so einen Supermarkt, was der an Strom verbraucht, allein schon für die ganzen Kühlschränke, für die Gefriertruhen. Das ist gewaltig. Und natürlich wird das umgelegt, das ist klar, weil es ja alle betrifft. Es betrifft ja nicht nur einen, sondern es betrifft alle. Und deshalb werden alle dann die Preise erhöhen und wir müssen zahlen. Was sollen wir machen?
Ja, ganz kurz, nur um da ein Missverständnis auszuräumen, dass die Preise sich erhöhen oder erhöht werden, das ist klar. Was ich ausdrücken wollte, war, dass im Prinzip die real notwendigen Preissteigerungen, die kann der Bäcker nun mal nicht machen.
Ja, dann macht das so lange, bis seine Ersparnisse weg sind und dann ist er halt insolvent.
Geht nicht. Ja, aber wenn jemand für 2 Euro kein Brötchen kauft, hat er von der Preissteigerung ja auch nichts.
Ja gut, die Leute müssen es kaufen. Was sollen sie machen? Sie werden dann, Bäcker ist jetzt so ein, ist jetzt so ein nicht so ganz tolles Beispiel, weil das ist ein substituierbares Gut, wie Ökonomen sagen. Also sprich, du kannst als Kunde, wenn es dir zu teuer ist, kannst du ein anderes Produkt kaufen. Dann kaufst du halt das Fertigbrot aus dem Supermarkt, das vielleicht noch ein bisschen billiger ist. Das wird zwar auch im Preis steigen, aber du hast zumindest die Wahl. Aber wenn du jetzt, nehmen wir mal allein den Einzelhandel, wenn der seine Preise generell erhöht, um die Energiekosten wieder reinzuspielen und die Margen halbwegs stabil zu halten, da hast du keine Wahl, keine realistische Wahl. Irgendwo musst du einkaufen. Und das wird sehr, sehr viele Produkte treffen. Wir hatten auch die Brotpreise im Supermarkt, die werden ja steigen, allein schon, weil die brauchen natürlich auch Energie, die Brotfabriken, auch wenn sie wahrscheinlich ein bisschen effizienter arbeiten als der kleine Bäcker. Die Weizenpreise sind auch gestiegen, weil Russland und die Ukraine weitgehend wegfallen als Exporteure, b, weil durch die Düngemittelverteuerung spätestens im nächsten Jahr die Agrarrohstoffpreise auch massiv steigen werden. Also wie gesagt, das ist alles eine Entwicklung, die noch gar nicht abgeschlossen ist. Und da werden wir uns leider auch noch auf einiges einstellen müssen. Also ich habe das beim Kollegen Heiner Flassbeck gelesen, muss ich allerdings dazu sagen, das ist auch schon zwei Monate her. Da hat er in einem Artikel so getan, als wäre das ein einmaliger Schock und im nächsten Jahr, wenn die Energiepreise sind mal seiner Meinung nach dann wieder unter Kontrolle, das sehe ich auch noch nicht. Und dann wird es keine Inflation mehr geben. Dann werden wir wieder auf dem Vorkrisenniveau sein, unter diesen 2%. Also das sehe ich hinten.
Er hat ja auch deutlich gesagt, dass wir keine Inflation haben. Also ich weiß gar nicht, ob das war, was du jetzt meintest. Ich glaube, bei Predarovic habe ich ihn gesehen.
Aber ist ja seine Position, er vertritt ja im Interview die gleichen Positionen, wie er auch schreibt. Ansonsten widerspreche ich ihm sehr, 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 sehr selten. Das ist meiner Einschätzung nach einer der besten deutschen Ökonomen, aber in dem Punkt verharmlost er das meiner Meinung nach.
Okay, gut. Machen wir weiter mit den Preisen. Also gut, die steigen jetzt flächendeckend. Also das merken wir ja alle. Also ob wir jetzt irgendwie zum Bäcker gehen, in den Supermarkt oder an die Tankstelle fahren, die Preise steigen. Die finanziellen Mittel, die den Menschen zur Verfügung stehen, um einzukaufen, um zu konsumieren, um zu essen, um zu trinken, um sich sonst was zu kaufen, sind gleich geblieben, beziehungsweise faktisch natürlich deutlich reduziert durch die steigenden Energiekosten, die ja in vielen Fällen so gefräßig sind, dass sie an die Existenz gehen. Jetzt, wie soll man dem entgegenwirken? Also ich meine, wie soll man dem entgegenwirken? Vielleicht, ich glaube, das haben wir bis jetzt in jeder Sendung gemacht, dann machen wir das jetzt auch nochmal. Am besten könnte man dem entgegenwirken, indem man Nord Stream 2 aufmacht. Das nur mal fürs Protokoll.
Würde noch nicht mal reichen, also ja.
Ja gut, aber wir hätten dann natürlich eine deutliche... Je länger es dauert, klar.
Wäre auf jeden Fall ein notwendiger Schritt, das ist klar, ja.
Genau, aber die Vernunft waltet ja nicht in Berlin und dementsprechend müssen wir uns jetzt also über das Szenario sprechen, wie wir es jetzt haben. Wie geht denn das jetzt weiter? Was erwartest du?
Ja, ich erwarte da... Ja, was erwarte ich? Das ist jetzt eine gar nicht so einfache Frage.
Super.
Ja, also gesamtwirtschaftlich gibt es da zwei Faktoren. Also Einer der großen Faktoren, was die Inflation angeht, ist immer Angebot und Nachfrage von Gütern. Das war auch klar. Und wir haben natürlich jetzt die Situation, dass ziemlich viele Bürger werden einen großen Anteil ihres Einkommens für allein schon für die Energiekosten bezahlen. Wir reden jetzt nicht von den indirekten, die in den Produkten drin sind, sondern für die direkten Energiekosten.
Ja.
Das heißt, die Leute haben weniger Geld, das sie ausgeben können. Das ist positiv in Gänsefüßchen für die Preissteigerungsdebatte, da dadurch natürlich die Nachfrage sinkt. Gesamtwirtschaftliche Nachfrage, und wenn die sinkt und das Angebot konstant bleibt, also wenn nicht allzu viele Firmen pleite machen, dann haben wir ein Überangebot und dann werden die Preise für bestimmte Güter werden runtergehen, weil allgemein da weniger Nachfrage ist. Was jetzt für den Konsumenten sich erstmal positiv anhört, ist allerdings jetzt ökonomisch, gesamtwirtschaftlich ist es auch schon wieder problematisch, denn das dadurch schwappt natürlich diese wirtschaftlichen Probleme, die durch Preissteigerungen bedingt sind, auf Branchen über, die jetzt eigentlich gar keine Probleme haben sollten, da jetzt die Energiekosten beispielsweise gar keine große Rolle spielen bei ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit.
Ja, entschuldige, aber kommt jetzt nicht noch hinzu, du sagst, das ist ja auch schlüssig, wenn die Nachfrage sinkt, sinken naturgemäß über kurz oder lang auch die Preise, um überhaupt wieder eine Nachfrage zu erzeugen, oder so würde ich mal sagen. Wenn jetzt aber, ich finde das Ganze, das ist so ein Teufelskreis, weil wenn ich jetzt als Unternehmen feststelle, meine Schuhe oder meine T-Shirts werden nicht mehr gekauft, weil ich sie zu teuer gemacht habe. Die Leute kommen einfach nicht mehr. Dann sage ich als Unternehmer vernünftigerweise, na gut, okay, dann gehe ich jetzt runter mit dem Preis und dann werden die auch wieder gekauft. Aber meine Energiekosten, die gehen ja nicht runter. Die bleiben ja weiterhin da oben.
Aber nehmen wir mal so einen Importeur, was weiß ich, nehmen wir mal Adidas beispielsweise. Nur ein Beispiel, großer Sportartikelhersteller, produzieren hauptsächlich in Asien. Das heißt, dass sie von der deutschen Energiekostendebatte jetzt gar nicht so betroffen sind. Natürlich, ein bisschen wird sich für die auch verteuern, allein schon die Logistik wird ein bisschen teurer und in Asien sind die Preise auch leicht gestiegen, aber das ist jetzt für so einen 200-Euro-Turnschuh, was mag da an Energiekosten drin stecken, ich habe da jetzt keine Zahlen, aber das wird nicht viel sein. Das heißt, Adidas ist jetzt nicht irgendwie gezwungen, aufgrund der Energiekosten jetzt irgendwie die Preise zu verteuern. Im Gegenteil, sie werden die Preise höchstwahrscheinlich senken müssen, eben weil die Konsumenten nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben. Da müssen sie halt dann ja ihre Margen zusammenkratzen, also runtergehen mit ihren Margen, verdienen halt nicht mehr so viel Geld, weil sie ihre Produkte billiger in den Markt werfen müssen.
Deine Benachrichtigung, bitte stell deine Benachrichtigung aus.
Schon wieder, Mensch, ich bin auch, ja. Und dadurch, was für den Konsumenten, wie gesagt, was sich erstmal ganz positiv anhört, gesamtwirtschaftlich ist es natürlich das Problem, weil das verstärkt natürlich die Rezession, auf die wir zusteuern weiter, da halt auch Wirtschaftszweige betroffen werden, die jetzt gar nicht direkt unter der Energiepreiskrise nicht direkt leiden.
Okay, gut, also die Lösung wäre, wie zum Beispiel von Adidas oder vielen anderen Firmen, von vornherein die Produktion raus aus Deutschland, nach Möglichkeit in den asiatischen Raum oder
so. Ja, das haben ja so eine Konsumartikelhersteller, die machen das ja, haben das ja eh schon gemacht.
Genau, und die kleinen Unternehmen, die das nicht machen können, weil man kann ja nicht mal eben so irgendwie seine Bäckerei jetzt irgendwie nach, was weiß ich nicht, wohin verschieben, die machen dann halt Betriebsferien, bis auf Weiteres. Oder sie erhöhen die Preise so sehr, dass es sich rechnen würde, stellen dann fest, die Kunden können sich das aber nicht leisten, kaufen also die Brötchen nicht mehr, dann müssen sie mit ihren Preisen wieder runtergehen, damit die Kunden ihre Brötchen wieder kaufen, dann können aber die Unternehmen ihre Energiekosten nicht von ihren Margen bezahlen. Wie soll man denn da wieder rauskommen? Als Unternehmen, jetzt mal nur die Unternehmersicht. Der Bäcker oder der Wirt. Du kannst dein Bier nicht für 8 Euro verkaufen. Es kauft eben keiner. Nein. Also musst du es für 2,50 verkaufen.
Übrigens, genau die Debatte hatte ich neulich mit dem Wirt gehabt. Durch die steigenden Rohstoffpreise vor allen Dingen, hat die Guinness-Brauerei die Kurse dermaßen angezogen. Und er hatte mir gesagt, wenn ich beim Guinness-Bier meine normale Marge machen will, die ich bei anderen Getränken auch habe, müsste ich in der Tat 8 Euro für ein Pint verlangen. Also die Situation haben wir schon. momentan nur bei Guinness, bei anderen Bieren wird das jetzt, also auf 8 Euro komme ich da jetzt nicht, aber die Preise werden dann natürlich erhöht werden. Nein, was wir natürlich generell, das ist ja das Thema von Preissteigerungen, das ist ja nicht nur theoretisch, das ist ja ganz praktisch, was ich auch in einer der letzten Folgen erzählt habe. Wenn wir jetzt eine Inflation von 10% beispielsweise haben, nur 10% in Anführungszeichen, heißt das, dass 12 durch 10, 1,2, dass 1,2 Monatsgehälter im Jahr, dass die jetzt weggehen. Das heißt, dass wenn du jetzt die jetzige Kaufkraft nimmst, dann stell dir das mal so vor, dass 1,5 Monatsgehälter pro Jahr einfach weg sind. So, das heißt, du kannst dir weniger kaufen. Und halt Rezession heißt halt, Rezession.
Rezession, ja.
Auch schon bescheuert. heißt natürlich, ist klar, wenn du jetzt 2 Jahre in Folge, wenn die Wirtschaft um 5% sinkt, heißt das, dass 10% weg sind.
Okay, gut. Ja. Das ist jetzt also die Analyse gewesen und jetzt kommt die geniale Idee der Leitzinserhöhung.
Ja, das war jetzt hier keine ökonomisch so fürchterlich originelle Analyse. Das ist einfach nur was ich gerade eben erzählt habe, sind einfach nur die Basics sind das. Und ich verstehe leider nicht auch, warum sehr viele Finanzjournalisten und Ökonomen halt diese Basics ganz einfach entweder verschweigen oder ignorieren. Man schaut ungern in eine dunkle Zukunft rein, das ist mir schon klar. Aber das ist momentan die Situation. Das muss man auch.
Naja, aber du hast ja vor kurzem auch geschrieben, dass eine Menge Ökonomen beziehungsweise auch Wirtschaftsjournalisten mehr oder weniger sowieso schon durch die Milton Friedman Schule gegangen sind und durch die natürlich auch geprägt sind. Also von daher ist es nicht wirklich überraschend. Ich meine, Friedman hat ja letztlich auch irgendwann festgestellt, das Ganze funktioniert überhaupt nicht und als Lösung wollte er dann noch mehr von dem haben, was nicht funktioniert. Also das erinnert ja schon ein bisschen an die, das erinnert fast an Habeck, ich weiß nicht, aber Friedman.
Nee, das ist was anderes.
Naja, mehr von dem, was nicht funktioniert, das meine ich.
Friedman würde jetzt sagen, das ist alles gar nicht so schlimm, weil Geschäfte, die ein falsches Geschäftsmodell haben, die falsche Preise haben, so würde er es ausdrücken, verschwinden
vom Markt.
Ja. Genau. Ja. Das Survival of the Fittest und was die Krise überlebt, das sind die Unternehmen, die auch gutes Geschäftsmodell haben und fit sind für die Zukunft.
Dann gibt's genau, und da Friedman ja mit dem Mittelstand sowieso so seine Probleme hatte, kann der im Grunde genommen...
Nö, im Gegenteil. Friedman war kein Freund von Großkonzernen. Er hat das nicht so richtig verstanden. Also seine Lehre, die ist sehr gut für die Großkonzerne, aber er selber wollte das gar nicht so. Er war auch sehr... er war sehr gegen Monopole, gegen Oligopole.
Das finde ich interessant. Das machen wir jetzt nicht, aber vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Milton Friedman-Sendung, wenn du magst. Hayek vielleicht, Friedman irgendwie. Also, weil das finde ich sehr interessant. Das wusste ich tatsächlich gar nicht.
Und er hätte momentan wahrscheinlich seine Freude. Und zwar ist das der Schumpeter. Der hat so diesen Begriff, kreative Zerstörung hat er geprägt.
Von dem kommt er, okay.
Ja, und für den wäre das jetzt, also sind wir jetzt an so einem Epochenwechsel, bei dem jetzt neue Innovationen, also regenerative Energien beispielsweise, die sich jetzt durch diese Krise, die alten Strukturen werden kreativ zerstört und was daraus wächst, kreative Schöpfung, sind dann halt die Zukunft, die Branchen und die Produkte und die Unternehmen, die fit sind für die Zukunft, die halt durch so eine Krise entstehen.
Okay, aber jetzt zurück zum Leitzins.
Und nicht alle Ökonomen, nicht alle Ökonomen, die wollen, dass alles so bleibt und dass immer nur ein bisschen mehr davon. Da gibt es auch sehr viele Ökonomen, die das so ein bisschen anders sehen und die in der Krise eine Chance und die Zerstörung gar nicht schlimm finden, sondern die sagen, das gehört dazu. So wie bei so einem alten Waldbestand, so ein Waldbrand, da das alte Morsche geht weg, das Neue kann wachsen. Gibt es viele Ökonomen, die so ticken.
Ich meinte jetzt bei Friedman meinte ich tatsächlich eher die Chile-Erfahrung, weil da hätte er ja relativ gut eigentlich merken können, okay, das funktioniert irgendwie nicht so richtig und hat dann aber ja im Prinzip...
Jetzt, Tom.
Bitte?
Überleitung von Friedman und den Chile-Boys. Denn was kaum jemand weiß, ist, dass unter Allende die Chile Boys in der Tat da natürlich sein Experimentierfeld...
Chicago Boys meinst du, oder?
Chicago Boys. Chile Boys.
Okay. Chicago Boys. Ja gut, kann man... Okay.
Ja. Ich rede zu schnell, und wenn ich zu schnell rede, rede ich auch viel Quatsch, aber macht nichts.
Ich bin ja auch noch da, ich helfe dann ab und zu.
Da habe ich dann noch mein Korrektiv, richtig. Genau. Und nein, es war in der Tat in Pinochet Chile und genau zeitgleich in der guten alten Bundesrepublik Deutschland, in der Bundesbank, wurden Friedmans geldpolitische Vorstellungen das erste Mal weltweit umgesetzt. Das war 1974. Da hat nämlich die Deutsche Bundesbank dieses Konzept übernommen, der Steuerung des Geldwerts über den Leitzins. Genau das, über das wir jetzt sprechen, das geht eigentlich auf Milton Friedman mit zurück. Das war nicht ich, das war ich. Mach ich mal aus. Gut. Das geht auch auf Milton Friedman zurück. So, die Idee, die dahinter steht, ist, dass, also erstmal diese, die Neoliberalen, die haben so die Vorstellung, dass Geldmenge und Gütermenge, dass die sich im Idealfall immer parallel entwickeln müssen. Dann sind die Preise laut diesen Monetaristen, wie sie genannt werden, stabil. Das ist eine, ich weiß auch gar nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Das ist sehr, sehr vereinfacht. Vor allen Dingen scheinen die Leute nicht wirklich zu verstehen, was Geld ist. Denn Geld ist ja nicht Vermögen. Geld ist nicht Kaufkraft, sondern Geld ist eine reine Rechengröße. Geld entsteht, wenn man Kredite aufnimmt, wenn man sich verschuldet. Wenn es keine Schulden auf der Welt gäbe, gäbe es auch kein Geld. So einfach ist das. So, Geld wird vernichtet. Und je mehr Kredite aufgenommen werden, desto höher steigt die Geldmenge. So, jetzt, was man vielleicht jetzt sagen könnte, ist, ja klar, ist ja logisch, wenn die mehr Kredite aufgenommen werden, haben die Leute mehr Geld in der Hand und können mehr Güter kaufen und dann steigen die Güterpreise. Also da muss doch irgendwas, muss doch dahinter sein, das muss doch stimmen, was die Bundesbank sagt. Nee, ist aber nicht so, denn es kommt natürlich darauf an, wo das Geld landet. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, ich kaufe jetzt ein Haus, dafür nehme ich einen Kredit auf. Gut, wenn jetzt natürlich derjenige, der es mir verkauft, der hat dann plötzlich Geld in der Tasche. Wenn der es jetzt einfach ausgeben würde, dann wäre die Theorie von Friedman wahrscheinlich richtig. Das wird er aber jetzt bei so einem Hausverkauf nicht machen, sondern er wird das Geld wahrscheinlich, entweder er kauft sich was Neues dafür, er zieht vielleicht ins Ausland, das ganze Geld ist dann komplett weg aus der Volkswirtschaft, oder er legt das Geld in Finanzprodukte an, weil er fürs Alter vorsorgen will, dann ist das Geld auch erstmal weg und es erzeugt keine direkte Nachfrage. Geht es dann halt. In den letzten Jahren ist die Geldmenge, klar, ist die stark gestiegen, unter anderem wegen der Corona-Programme des Staats, aber gleichzeitig wurde dann natürlich auch sehr, sehr viel Kapital vernichtet durch die Lockdowns. Also jeder, der so ein Corona-Programm in Anspruch nehmen musste, sei es jetzt, keine Ahnung, als Veranstaltungstechniker oder als Wirt, der wird dir bestätigen können, dass es natürlich nicht so ist, dass er durch die Gelder, die er jetzt vom Staat bekommen hat als Corona-Hilfen, dass er jetzt mehr Geld auf der hohen Kante hat, das er ausgeben kann. Natürlich nicht. Hat ganz im Gegenteil. Und deshalb haben natürlich jetzt die Schöpfung der Geldmenge, die steigende Geldmenge, ist natürlich jetzt nicht in die Wirtschaft gekommen als zusätzliche Nachfrage. Und genau deshalb haben wir keine Inflation erlebt in den letzten Jahren. Mal ganz verkürzt jetzt gesagt, also allein da haben die Monetaristen schon komplett Unrecht gehabt. Also empirisch kannst du das auch gar nicht nachweisen. Du hast Länder wie Japan oder wie die Schweiz beispielsweise, die höchsten Geldmengensteigerungen in den letzten 20, 30, 40 Jahren haben. Das sind genau die Länder, die die niedrigste Inflation haben von den OECD-Staaten.
Ja, das ist ja sowieso ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vor kurzem, als Ulrike Herrmann bei Markus Lanz war.
Ja, dieser Thelen.
Dieser Thelen, genau, den hat sie ja wirklich so dermaßen auflaufen lassen. Ja, ja. Also man kann viel kritisieren an Herrmann, aber dieser Auftritt, wow. Ja. Wobei dann, da wurde ja dann schon wieder draus gemacht, dass sie im Grunde genommen so eine radikal-grüne ist, die jetzt irgendwie Verzicht predigt und so weiter. Meiner Meinung nach hat sie eigentlich nur aufgezeichnet, was voraussichtlich auf uns zukommt, wenn wir das machen, was Fridays for Future und so weiter gerne hätten. Aber gut, ist ein anderes Thema. Und Thelen hat ja auch gesagt irgendwie, ja, das ist so schlecht, wenn wir viel Geld drucken, dann steigt die Inflation. Da hat sie ihn ja dann auseinandergenommen. Vielleicht kannst du das auch nochmal ergänzen.
Ja, also, das ist genau das ist genau genau dieses dumme Geschwätz, was von den Monetaristen kommt. Und Thiel hat dann noch, hat sogar das, was die Monetaristen gesagt haben, sagen, hat er wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Das siehst du auch auf irgendwelchen Krypto-Kanälen auf YouTube. Es ist immer das gleiche dumme Geschwätz ist das. Also jetzt kommen wir jetzt zum Leitzins, denn nur mit der Geldmenge ist klar. Also wenn die Geldmenge steigt, wenn der Staat sich mehr verschuldet, erzeugt das Inflation. Also quod erat demonstrandum, frage ich mich da.
Aber da kann man doch einfach sagen, wir geben den Bürgern jetzt mehr Geld.
Das würde allerdings dann, das wäre jetzt wieder eine Lohnpreisspirale im Endeffekt, wenn jetzt wirklich wenn du jetzt jedem Bürger 100 Euro in Hand geben würdest oder 1.000 Euro, dann hätte das in der Tat hätte das natürlich einen Inflationseffekt, das ist klar. Okay. Aber es ist ja nicht immer schlimm. Also diese klassische Lohnpreisspirale, wie wir sie beispielsweise in den 70ern hatten, als Reaktion auf die damalige Ölkrise, das war ja jetzt nichts Schlimmes, war das. Die Leute haben deutliche Lohnsteigerungen bekommen, die Preissteigerungen waren fast genauso hoch. Also im Endeffekt, die Leute haben sich vielleicht gefreut.
Das ist null.
Plus ja. Minus null, ein bisschen was ist geblieben. Also die hatten leichte Reallohnsteigerung. Darauf kommt es ja immer an, auf Reallohnsteigerung. Aber diese Inflation selber sagt erstmal gar nichts. Also dass diejenigen, die da klare Nachteile von haben, das sind Leute, die logisch die ihr Geld irgendwo unter der Matratze gebunkert haben. Aber wer macht das? Für Sparen ist das immer ein Problem, das ist klar. Da sind dann immer treffen dann immer so zwei Interessen, kollidieren da miteinander. Denn fürs Sparen heißt das natürlich, dass die Zinsen auch höher sein müssen als die Inflation, dass deine Ersparnisse irgendwann mal an Wert gewinnen. Und das ist natürlich, ist klar, das ist schwer in Zeiten mit hoher Inflation. Aber wenn wir in die Vergangenheit jetzt, in die jüngere Vergangenheit zurückgucken, das ist auch schwer in Zeiten mit niedriger Inflation. Denn die Zinsen, die wir momentan auf unsere Sparbücher bekommen, die kannst du auch vergessen. Die liegen auch, wenn es gut kommt, ein bisschen über der Inflation. Also da hast du auch nur keinen wirklich realen Zinsgewinn. Das ist also alles, ja, alles im Grunde Bullshit. Jetzt kommen wir zu Thelen. Jetzt kommen wir zu Thelen und seinen tollen Leitzinsen. So, also die Vorstellung der Monetaristen ist folgende. Die ist nicht ganz falsch. Also das ist das Instrument, das ist schon richtig. Also wenn die Zentralbank Kredite billiger macht, also die Leitzins senkt, kannst du davon ausgehen, dass auch mehr Kredite in Anspruch genommen werden. Vor allen Dingen halt von Unternehmen für Investitionen. So, dadurch steigt natürlich die Geldmenge. Mehr Kredite gleich Geldmenge steigt. Vollkommen klar. Ob das jetzt Inflation auslöst, ist eine ganz andere Frage. Habe ich gerade gesagt, ist nicht der Fall. Aber zumindest dieses Instrument, das ist richtig. Und wenn jetzt wie jetzt, wenn die Zinsen jetzt erhöht werden, die Leitzinsen, dann werden wahrscheinlich weniger Kredite nachgefragt. Sprich, die Geldmenge steigt langsamer. Also bis die Geldmenge sinkt, da müssten mehr Schulden zurückgezahlt werden als neu aufgenommen. Das ist schon wieder ein ganz anderes Brett.
Warte mal. Ich möchte kurz dazwischen gehen. Einfach um das nochmal neu zu strukturieren, die Frage des Leitzinses. Mhm. Ich würde ganz gerne, also ich würde, tu mir doch mal den Gefallen und sage jetzt mal, womit die Leitzinserhöhung begründet wird. Von politischer Seite und was für ein Effekt damit erzielt werden soll, dann machen wir einen Cut und dann sagst du ja quasi, was du davon hältst. Können wir das so machen?
Das können wir gerne so machen. Also das ist genau diese monetaristische Vorstellung ist es, dass die Geldmenge die Preissteigerung bedingt. Die überzeugten Monetaristen, die sagen sogar monokausal, also sprich, es hängt eins zu eins zusammen. Und das ist die Idee, die dahinter steckt, ist den Leitzins zu erhöhen und damit das Geldmengenwachstum abzuschwächen, was dann auf anderer Seite dann eine sinkende Inflation herauskommt.
Also weniger Geldmenge durch steigenden Leitzins gleich geringere Inflation. Das ist der Plan.
Geringe Preissteigerung, genau. Und das kannst du seit Ewigkeiten, ich weiß nicht jetzt, wie es vor den 70ern waren, aber spätestens seit der Aufkündigung von Bretton Woods, also seit der implizite Goldstandard aufgegeben wurde, durch die Bindung aller großen Währungen an den Dollar, siehst du das, dass alle Zentralbanken der Welt wie ein Automatismus auf steigende Inflationszahlen mit steigenden Leitzinsen und auf sinkende Inflationszahlen mit sinkenden Leitzinsen reagieren. Klar, wenn die Wirtschaft einbricht, senken sie auch die Leitzinsen. Also es ist jetzt nicht nur wegen der Preissteigerung.
Aber es klingt ja, als wenn das seit den 70ern gut funktioniert hätte.
Nö, hat es nicht wirklich. Im Gegenteil.
Ach so, okay.
Im Gegenteil. Also oft hat gerade die Bundesbank hat da oft schlimme Fehler gemacht. Dass sie aufgrund von Preissteigerungen die Wirtschaft ja komplett abgewürgt haben durch viel zu hohe Leitzinserhöhungen, was dann im Endeffekt viel mehr Schaden als Nutzen gebracht hat. Momentan sind die Leitzinserhöhungen noch nicht ganz so hoch. Wir kommen ja auch von einem super niedrigen Niveau, muss man dazu sagen. Von null. Aber ich höre schon so, auf 5% sollte er jetzt mittelfristig gehen, wenn es geht noch dieses Jahr.
Wo ist er jetzt bei 2,1, glaube ich, oder so, ne?
Ja, es gibt da verschiedene Leitzinsen, also dieser Refinanzierungssatz. Ja. Und wenn es jetzt wirklich auf 5% geht, hast du natürlich mal so ein bisschen so Konjunkturtheorie. Keynes hat gesagt, der Staat muss antizyklisch reagieren immer. Also sprich, wenn die Wirtschaft in eine Rezession geht, muss der Staat mehr Geld ausgeben, muss dafür natürlich mehr Schulden aufnehmen, ist klar. Und was jetzt Geldpolitik angeht, müsste er die Zinsen senken. Ist ja eigentlich logisch, ne? Dass dann neue Investitionen bringen neue Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze steigern die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Das ist so Keynes Theorie. Was leider immer von vielen Keynesianern vergessen wird, ist, dass das natürlich umgekehrt auch gilt, sprich, dass wir in der Wachstumsphase, dass der Staat dann laut Keynes tatsächlich seine Schulden abbezahlen muss. Also jetzt nicht komplett, aber zumindest weniger Neuverschuldung, ist klar. Und auch, dass der Leitzins dann erhöht wird, um diese Bastphase, um den Boom abzumildern. Weil der Boom, der trägt eigentlich immer schon so die nächste Rezension in sich. Und um das ein bisschen abzumildern, muss der Staat auch bei einer steigenden Wirtschaft, muss er gegensteuern. Und es ist antizyklisch, nennt sich das. So, und was wir momentan machen, das ist prozyklisch. Das ist ja das Problem. Wir kommen momentan in eine Rezession rein. Da gibt es auch keinen Ökonomen, der das mittlerweile mehr bezweifelt, dass eine große Rezession vor der Tür steht. Was macht die EZB? Sie erhöht den Zins. So, wenn sie jetzt noch auf die glorreiche Idee kommen sollte, dass der Staat weniger Geld ausgibt, sprich seine Neuverschuldung runterfährt, dann sind wir so richtig am Arsch. Aber auf die Idee ist zum Glück noch keiner gekommen. Im Gegenteil, sogar Lindner, der will ja die Schuldenbremse wahrscheinlich jetzt erstmal auch im nächsten Jahr Schuldenbremse sein lassen. Also so ganz doof sind sie zum Glück auch nicht. Aber die EZB ist halt Hopfen und Malz verloren, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt, also ja, die haben halt nur diese Preisstabilität im Kopf und da aufgrund einer falschen Theorie haben sie nur die Preisstabilität im Kopf und vergessen die komplette Konjunktur. Und das ist das Schlimmste, was eine Zentralbank überhaupt machen kann. Aufgrund ihrer falschen Vorstellung würgen sie jetzt die Wirtschaft noch zusätzlich ab.
Okay, fällt dir denn irgendein Argument ein, was für die Leitzinserhöhung spricht? Also könnte die Konsequenz, die Folge irgendetwas sein, was dann tatsächlich irgendwie, Rettung will ich nicht sagen, aber...
Faktor gibt es und das sind die Wechselkurse. Und das ist natürlich dummerweise so, dass jetzt die USA, die haben halt ihren Leitzins erhöht und dadurch haben sie natürlich jetzt die EZB unter Druck gesetzt, so könnte man es ausdrücken. Denn die Wechselkurse, die haben wir neben diesen Real Terms, also sprich, was wirklich an Gütern ausgetauscht wird und Dienstleistungen, spielt dann natürlich gerade bei diesen Wechselkursen auch unglaublich viel die Finanzwirtschaft mit rein. So, wenn ich jetzt, ich bin BlackRock, nur mal so als Beispiel, oder ich bin hier die Allianz, die deine Lebensversicherung managt und das Geld in festverzinsliche Papiere investiert. Und in den USA werden die Leitzinsen angehoben, dadurch gehen die Zinsen hoch, dadurch zahlen Banken und der Staat oder Unternehmen für Anleihen zahlen dadurch höhere Zinsen. Dann
bei der Lebensversicherungskunde, der kriegt auch mehr für seine Lebensversicherung, oder nicht?
Ja, warte. Dann natürlich als Anbieter gehe ich natürlich, da gebe ich mein Geld jetzt, sagen wir mal, nicht Siemens, sondern General Electric. Weil die mir, Siemens gibt mir nur 2%, General Electric gibt mir 5%, haben beide das gleiche Risikospektrum, dann gehe ich halt zu gebe ich mein Geld General Electric. So, dadurch wandert Geld, das ist immer so, das wandert immer in Währungsräume mit höheren Zinsen tendenziell ab. So, und das, dadurch verstärkt sich das natürlich dann der Währungsverlust beziehungsweise die Währungsgewinne auf der anderen Seite. Das heißt, dass Volkswirtschaften mit hohen Zinsen, dass bei denen tendenziell die Währung immer aufwertet und Volkswirtschaften mit niedrigen Zinsen, bei denen wertet die Währung tendenziell ab. So, und wir haben ja schon 20% Verlust gegenüber dem Dollar, was richtig viel ist. Im letzten Jahr. Und wenn die EZB jetzt den Leitzins nicht erhöht hätte und auf der anderen Seite die Fed den Leitzins noch weiter munter erhöht, würde sich das natürlich verstärken. Dann wären wir vielleicht irgendwann, keine Ahnung, vielleicht bei 35%. Auf jeden Fall würde der Dollar aufwerten und der Euro würde abwerten, was jetzt natürlich für unsere Kaufkraft auch wieder Mist ist, da wir ja ziemlich viele Güter entweder aus dem Dollarraum direkt importieren oder Güter, die halt ja indirekt an den Dollar gekoppelt sind, beziehungsweise aus Währungsräumen, die auch mit dem Dollar und dem Euro unterschiedlich arbeiten. Drücken wir es mal so aus.
Aber das klingt jetzt so, als wenn wir unsere Leitzinserhöhung indirekt eigentlich der Leitzinserhöhung der Fed zu verdanken haben.
Was heißt indirekt? Also ja, schon.
Oder direkt eigentlich.
Sicher Faktor, definitiv. Und wenn ich jetzt mal spekuliere, warum, ich meine, Christine Lagarde, die ist nicht dumm. Von den ganzen Zentralbankern gehört sie noch mit zu den intelligenteren.
Und außerdem, ich meine, sie sitzt nicht im Gefängnis, also sie kann nicht dumm sein. Ne?
Ja. Gut. Und sie hat auch ein paar ganz gute Leute da drin. Hat auch ein paar fürchterliche Leute da drin, vor allen Dingen die Deutschen, die kannst du alle total in die Tonne treten. Aber sie hat auch ein paar ganz gute Berater da drin. So, warum hat sie das gemacht? Sie weiß das natürlich auch. Sie ist ja keine Monetaristin. Sie weiß auch genau, dass das jetzt bei der Preisstabilität jetzt erstmal nicht viel bringt. Und dass es mit den Geldmengen Quatsch ist, das weiß sie wahrscheinlich auch. Warum hat sie es trotzdem gemacht? Na, wahrscheinlich, weil die Bankenlobby ihr im Nacken saß. Und genau aus diesem Grund, das Geld fließt ab aus dem Euroraum, fließt in den Dollarraum bei steigenden Zinsen. Da würden wir von Pleite gehen, da würden wir, keine Ahnung, schlechtere Zahlen haben. Und dummerweise sind ja die Banker und die Fondsmanager diejenigen, die bei der EZB immer ein offenes Ohr haben, während die Realwirtschaft keine gute Lobbyvertretung hat.
Das
hatte ich ja vorhin schon gesagt, bei der Inflation, es sind unglaublich viele Faktoren, die da reinspielen und der Wechselkurs ist einer von denen. So, durch die Leitzinserhöhung, der Wechselkursfaktor ist dadurch ein bisschen entschärft worden. Allerdings die anderen Faktoren sind dadurch verschärft worden. Deshalb, im Großen und Ganzen, du kannst jetzt nicht sagen, dann ist es halt der Wechselkurs, warum sie das gemacht haben, aber die Inflation geht dadurch runter, ist, weil der Euro stärker wird. Das ist jetzt auch nicht der Fall. Wie gesagt, es ist nicht monokausal. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Und im Endeffekt wirst du halt ja, durch die Leitzinserhöhung wirst du null Einfluss auf die Inflationsrate haben. Und wenn überhaupt, dann negativen.
Okay, dann jetzt nochmal, wir nähern uns auch schon dem Ende, eine Stunde ist echt wahnsinnig kurz. Dann vielleicht jetzt nochmal die Frage, abgesehen von Verhandlungen und Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, meinetwegen auch zu China, das müssen wir jetzt ja nicht diskutieren, weil das ja im Moment komplett unrealistisch ist, aber also im Rahmen des Dramas, in dem wir uns jetzt befinden, würde dir jetzt ein Ausweg einfallen, der das, was du ja auch schon als Deindustrialisierung, künftige Deindustrialisierung Deutschlands in der letzten Sendung genannt hast, dass diese Entwicklung irgendwie stoppen, verzögern, aufhalten kann?
Nehmen wir jetzt erstmal die Preissteigerung als solche. Da hast du mittelfristig eigentlich kaum Chancen. Wo du es halt in der Hand hast, Ich zitiere mal den berühmten Philosophen Frank N. Furter: You have to fight the cause, but not the symptom. Nein, umgekehrt. You have to fight the symptom, but not the cause. Egal. Rocky Horror Picture Show übrigens. also du musst an den Symptomen rumdoktoren, kannst du machen. Allerdings viel sinnvoller ist es, die Symptome anzugehen. Und die Symptome...
Die Ursachen statt der Symptome. Du hast jetzt gesagt, an den Symptomen kannst du arbeiten, aber du musst an die Symptome ran, also an die Ursachen ran, richtig?
An die Ursachen ran, genau.
Ja, jetzt haben wir es. Ich bin ja Einflüsterer heute. Ja, ich weiß auch nicht. War eine lange Woche, Jens. Ja, vielleicht. War eine lange Woche, das stimmt. Ja.
Genau,
ja.
Richtig. Genau, an die Ursachen musst du rangehen. Und die Ursachen, die sind ja bekannt. Also die Auslöser, die Lieferketten, da kannst du relativ wenig machen. Aber bei den Energiepreisen, da kannst du was machen. Bei Gas, Nord Stream 2, Nord Stream 2 jetzt also als Slogan gefällt mir auch nicht. Das ist nicht nur Nord Stream 2, sondern du musst auf eine vernünftige Beziehung mit Russland wieder raus. Denn eine Pipeline öffnen, das sehen wir, Nord Stream 1 bringt gar nichts, sondern die muss auch von Russland befüllt werden. Und du brauchst
die Zankereien müssen aufhören, klar.
Genau.
Klar, ja. Ja, aber da haben wir, das haben wir ja nur gerade gesagt, das ist unrealistisch. Also gibt es denn dazu eine Alternative?
Und dann hast du noch der zweite große Faktor sind ja die Strompreise. Da hast du allerdings Möglichkeiten. Bei den Strompreisen ist es anders als beim Gas. Also das Problem ist größtenteils hausgemacht. Hatten wir ja auch schon hier mit dem Merit-Order-System und so weiter.
Genau, nochmal ganz kurz. Die Strompreise steigen, weil die Gaspreise steigen und die Preise immer des höchsten Kraftwerks sind. Genau.
Auf dem Grund hast du momentan die Strompreise an die Gaspreise gekoppelt, was komplett absurd ist. Wenn du diese Kopplung aufhebst, da gibt es einige Möglichkeiten, wie du das bewerkstelligen könntest, dann wäre der Strom so preiswert oder teuer, je nachdem, wie man sieht, wie vor der Krise. Das ist eine Möglichkeit, ist das. Und das würde massiv helfen, was jetzt hier die Kontrolle der Inflation angeht. Viel mehr als irgendwelche Leitzinsdebatten. Da ist der Einfluss groß. Das ist so ziemlich das Einzige, was jetzt die Inflationsverhinderung was ich da sagen könnte. Ansonsten laufen wir da momentan rein. Ich meine, du kannst es ja, ist logisch, jetzt haben wir die Preissteigerung, jetzt müssen die Löhne mitziehen, das ist klar. Dadurch verstärkt sich das im Endeffekt noch. Also deshalb wird es auch kein kurzer Prozess werden, sondern es wird sich über mehrere Jahre, vielleicht beginnt jetzt sogar wieder eine Ära der etwas höheren Inflation. Das kann sein.
Zeichnet sich denn ab, dass die Löhne steigen?
Nö, sie werden es müssen jetzt. Also die Gewerkschaften, die werden jetzt nicht mehr durchkommen mit ihren, Nullrunden. Wahrscheinlich werden es auch wieder Reallohnverluste sein, das ist klar, das stimmt. Aber ich sehe da irgendwas unter 5% pro Jahr, sehe ich da ehrlich gesagt jetzt für die Zukunft nicht bei Lohnrunden.
Ja. Okay. Also nach all dem, was du mir erzählt hast, ist das absolut sinnvoll und wahrscheinlich zwangsläufig eigentlich schon. Aber ich sehe immer noch das Problem, wie die Unternehmen das bezahlen sollen, wenn sie selbst, also das Gaspreisproblem scheint ja im Prinzip nicht behebbar zu sein, zumindest nicht mit Mitteln, die jetzt auf Wirtschaftsbeziehungen und einigermaßen friedlichen Umgang mit Russland verzichten. Das heißt, das Gaspreisproblem, das haben Unternehmen und das haben auch die Unternehmen, von denen du jetzt sagst, sie müssen eigentlich die Löhne erhöhen. Also Scholz hatte ja die geniale Idee vor kurzem, dass jedes Unternehmen seinem Mitarbeiter steuer- und sozialabgabefrei 3.000 Euro Bonus zahlen soll.
Ja, ja.
Das ist eine Einmalzahlung, das ist jetzt keine Lohnerhöhung, aber es ist ja zumindest ein einmaliger Effekt. Nur welche Firmen sollen das machen, wenn die sowieso auf dem Zahnfleisch kriegen?
Nee, das werden bestimmt deshalb viele machen, weil sie dadurch den Lohnsteigerungen, um die Lohnsteigerungen rumkommen oder um höhere Lohnsteigerungen rumkommen, sagen wir es mal so. So ein Einmaleffekt hat ein Arbeitgeber immer viel lieber als eine Steigerung, weil die Steigerung kannst du nicht mehr zurücknehmen. Der Einmaleffekt, der ist einmal ausbezahlt und sind ja ziemlich viele Firmen auch, die in diesem Jahr eigentlich noch ganz gute Zahlen erzielt haben. Sind ja nicht alle. Also du hast ja den Einbruch der Binnennachfrage, den hast du ja noch nicht. Jetzt geht's langsam los, dass die Leute sparen, weil sie ja höhere Abschläge zahlen müssen. Aber du hast ja in ziemlich vielen Bereichen, die haben ja ein ganz gutes Jahr gehabt jetzt. Und deshalb gibt es ja auch durchaus Verteilungsspielraum. dass die Unternehmen diese Prämien zahlen können. Oder halt echte Lohnsteigerungen, was natürlich aus Arbeitnehmersicht besser wäre. Das ist vollkommen klar. Hm.
Hm. Aber ja, wir müssen leider Schluss machen. Ich gucke auf die Uhr und wir sind schon wieder durch. Ich lege mich inzwischen fest, es wird einen fünften Teil geben. Da bin ich mir relativ sicher. Es gibt so viel zu besprechen und zu erklären. Jens, ich danke dir auf jeden Fall erstmal für die Erläuterung.
Ja? Ich habe mich offen gelassen, was soll der Bäcker machen? Das war ja, was du gefragt hast. Und
da, genau, den Bäcker. Da, genau.
Da habe ich leider keine positive Antwort drauf, denn der Gaspreis...
Betriebsferien.
Ich weiß nicht, ob Gas substituierbar ist in diesem Gewerbe, ob du die Öfen umrüsten kannst auf andere Energieformen. Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich zu wenig aus. Wenn das der Fall ist, dann gibt es da vielleicht noch Chancen, dass man es halbwegs kostenneutral hinbekommt. Ansonsten müssen wir uns als Kunden darauf einstellen, dass mittel- bis langfristig das Bäckereiprodukte halt teurer sind. Ist okay. So. Anders, eine andere Möglichkeit gibt es da nicht.
Ja. Okay, für den Moment herzlichen Dank an die Kommentatoren, an die Zuschauer, Zuhörer. Schreibt gerne Kommentare, schreibt auch rein, was ihr vielleicht auch noch besprochen haben wollt. Sicherlich wird sich da demnächst wieder was ergeben. Jens Berger von den Nachdenkseiten, Volkswirt und Buchautor, herzlichen Dank für den Besuch zum vierten Mal. Und beim fünften Mal werden wir uns dann auch wieder über spannende, trockene Themen unterhalten, sozusagen. Genau. Bis dahin, tschüss.
Tschüss, Tom.